Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, heute Abend über das aktuelle Thema Bibelwort contra Bibelcode sprechen zu dürfen. Der Bibelcode ist in den vergangenen Jahren sehr bekannt geworden durch diesen Bestseller von Michael Grosnin, der Bibelcode. Ich lese ganz kurz vor, bevor wir mit den Dias hier beginnen, was auf dem Umschlag des Buches da zu lesen ist. Das wichtigste Buch, das je über das Buch der Bücher geschrieben wurde. Schon Isaac Newton wusste vor mehr als 300 Jahren von dem geheimen Code in der Bibel. Mit den Mitteln seiner Zeit aber konnte er ihn nicht entschlüsseln. Erst mit dem mathematischen Wissen unserer Tage und den technischen Möglichkeiten des Computers gelang es 1994, dem Mathematiker Professor Eli Rips den Code endlich zu lüften. Seither haben führende Mathematiker und Kryptographen in Israel und den USA die Echtheit des Codes bewiesen. Jahrtausende wurde die Bibel als das Wort Gottes, als Verkündigung, als literarisches Meisterwerk gelesen. Jetzt aber wissen wir, die Bibel ist viel mehr. Im Buch der Bücher verbirgt sich ein geheimer Code, der die Zukunft der Menschheit voraussagt. Hitler und der Holocaust, die Landung auf dem Mond, das Attentat auf Rabin, die Wahl Clintons zum Präsidenten der USA. Es steht in der Bibel. Michael Grosnin enthüllt in dieser spannenden Reportage, wie der Code funktioniert und was diese Entdeckung für die Menschheit bedeutet. Der Code ist nicht nur ein Gottesbeweis besonderer Art, er zwingt uns auch in die Verantwortung für unsere Zukunft. Der geheime Code in der Bibel ist eine Warnung an uns, wir aber sind es, die entscheiden. Dieses Buch ist das wichtigste Buch für das nächste Jahrtausend. Ein Abenteuer, eine Revolution, es wird uns und verändern. Soweit der Umschlag. Da sollen wir also, noch bevor das dritte Jahrtausend beginnt, einer genauen Prüfung unterstellen. Bibelwort contra Bibelcode. Wie gesagt, es geht um die Frage, haben wir jetzt mit dieser Entdeckung, von der ich gerade gelesen habe, einen neuen Gottesbeweis und einen Beweis für die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift als Gottes Wort? Das ist die Frage, die uns heute Abend beschäftigt. Bevor wir uns dem aber im Detail zuwenden, möchte ich ein paar Voraussetzungen schaffen, Grundkenntnisse legen in Bezug auf die Entstehung und Überlieferung der Bibel. Die Bibel besteht aus zwei Teilen, aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Das Alte Testament wurde in einer Zeit von etwas mehr als 1100 Jahren abgefasst. Von verschiedenen Schreibern, nämlich angefangen um 1560 durch Mose, der die fünf Bücher Mose geschrieben hat, und dann bis hinunter in die Zeit um 400 vor Christus, als Malachi, der letzte Prophet, das letzte Buch zum Alten Testament geschrieben hatte. Dann gab es einen großen Unterbruch. Der Talmud sagt, das wichtigste theologische Werk im Judentum, nach dem Tode von Zacharia, Haggai und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Es traten also keine Leute mehr auf, die Schriftpropheten waren, Autorität hatten, um etwas der Bibel hinzuzufügen. In dieser Zeit sind dann übrigens die Apokryphen entstanden, die eben keine Schriftprophetie umfassen und keine Schriftautorität. Aber später, mit dem Kommen von Jesus Christus, seinem Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt, kommt der zweite Teil, das Neue Testament, zum Zug. In den Jahren 32 bis 98 nach Christus wurden die 27 Bücher des Neuen Testaments verfasst. Das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben ursprünglich, mit einigen Ausnahmen, Teile In Daniel und Esra sind auf Aramäisch, einer verwandten Sprache, auch semitischen Sprache, geschrieben. Und das Neue Testament selber ist auf Griechisch, der damaligen Weltsprache, abgefasst worden. Es gibt aber Tausende von Handschriften, hebräischen Handschriften vom Alten Testament. Die meisten dieser großen Handschriften stammen allerdings aus dem Mittelalter. Sie wurden von den Masoreten abgeschrieben. So nannte man diese Spezialisten, diese Rabbiner im Mittelalter, die sorgsam den Bibeltext kopierten. Die haben zum Beispiel jeden Buchstaben ausgezählt in den 5 Büchern Mose. Sie haben auch Begriffe und besondere Wörter haben sie gezählt. Sie sehen hier eine alte Handschrift aus dem Mittelalter und sehen Sie da am Rand, all diese Bemerkungen sind Angaben über die Anzahl des Vorkommens von Wörtern im Alten Testament. Und so hat man damit eine Kontrolle geschaffen beim Abschreiben, wenn man die Kopie dann nochmals überprüfte, da wurden also diese Buchstaben nochmals abgezählt und auch diese Ausdrücke und Begriffe. Und wenn da irgendetwas fehlte oder zu viel war, dann ging man auf die Suche, bis der Fehler gefunden war. So hat man also praktisch perfekt kopieren können. Für Schüler unter uns, also ein Tipp, wenn ihr von der Wandtafel etwas abschreiben müsst, und das muss hundertprozentig sein, zählt die Wörter und die Buchstaben aus. Und dann in der Kopie wieder. Nun, das Problem war lange dieses. Man hatte ja praktisch nur solche hebräischen Handschriften aus dem Mittelalter. Und so stellte sich die Frage, ja, wie haben denn die Leute im Judentum früher die Bibel abgeschrieben? Waren die auch so sorgsam wie die Masoreten? Nun, die Entdeckungen der Handschriften von Qumran, 1947 bis 1956, und noch weiteren Höhlen, in Wadi Murabba'at zum Beispiel, bei Bethlehem in der Wüste Judäa, die haben uns Handschriften ans Licht gebracht, die etwa 1000 Jahre älter waren, als was man bisher hatte. Nun konnte man plötzlich 1000 Jahre überbrücken, von den ältesten Mittelalterhandschriften etwa hier, zurück zu Handschriften aus vorchristlicher Zeit. Jetzt konnte man mal schauen, wie hat man die Bibel abgeschrieben im Lauf dieser 1000 Jahre. Und das Ergebnis ist wirklich verblüffend. Also die Präzision des Abschreibens, die geht zurück bis in vorchristliche Zeit. Zum Beispiel die Fragmente aus dem Wadi Murabba'at, die sind in jedem Buchstaben identisch mit dem Mittelaltertext. Und die stammen aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Jeder Buchstabe gleich. Also das zeigt uns, das Alte Testament ist mit einer bewunderungswürdigen Präzision überliefert worden. Und heute hat man sogar folgende Erkenntnis gefunden, dass die Handschriften, die man schon immer hatte, aus dem Mittelalter, dass die oft präziser sind als die Handschriften aus Qumran. Und warum? Weil die Orthographie, die Rechtschreibung dieser Handschriften ist eine ältere Orthographie als bei vielen Handschriften aus Qumran. Nicht wahr? Im Hebräischen hat die Rechtschreibung auch geändert im Laufe der Zeit, nicht nur im Deutschen. Und dazu braucht es nicht mal eine offizielle Rechtschreibrevision. Aber diese Handschriften haben die Rechtschreibung aus der Zeit, als es noch Schriftpropheten gab, also 6. 5. Jahrhundert bewahrt. Und vor einigen Jahren hat man noch einen ganz besonderen Fund gemacht im Tal Hinnom, oder am Abhang zum Tal Hinnom, da bei Jerusalem. Und zwar hat man ein Grab entdeckt, in dem diese kleine Silberrolle zu finden war. Das hatte jemand mal um den Hals getragen, als Schmuckstück. Es ist aus 99% Silber, 1% Kupfer. Und dann, nach einiger Zeit hat man es geschafft, diese kleine Rolle zu öffnen, und da kam dieser Text hervor. Aus dem 7., 6. Jahrhundert vor Christus. Und zwar ist da der Priestersegen aus 4. Mose 6 drin. Jevarechacha Adonai v'yishmerecha. Der Herr segne dich und behüte dich. Ja'er bana velecha v'chunecha. Er erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. V'yisa bana velecha v'yiten lecha shalom. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und ich habe das verglichen mit dem mittelalterlichen Text und jeder Buchstabe war identisch. Sogar die Orthographie, die Rechtschreibung. Also, das ist der älteste Bibeltext, den wir bis jetzt haben. 7., 6. Jahrhundert vor Christus. Und es zeigt uns, die Bibel ist wirklich überwältigend präzis abgeschrieben worden. Das ist doch der Name Adonai, Yahweh, der Ewige, aus dieser kleinen Silberrolle von Ketef Hinnom. Heute gibt es ein monumentales wissenschaftliches Projekt von der Universität Jerusalem. Da wird alles verfügbare Material von Handschriften wird zusammengetragen, hier in einem wissenschaftlichen Apparat. Und da oben hat man den besten Text, den man hat aus dem Mittelalter, den Codex Aleppo als Grundtext so verwendet. Wir gehen nun noch zum Neuen Testament. Ich habe jetzt über das Alte gesprochen. Das Neue Testament ist auch so bewunderungswürdig überliefert. Es gibt heute weit über 5000 griechische Handschriften. Das ist gewaltig. Wenn Sie bedenken, die lateinischen und griechischen Klassiker, bei denen muss man dankbar sein, wenn man ein Dutzend Handschriften hat von einem Werk. Sagen wir von Cicero, Cäsar oder Platon und so weiter. Aber beim Neuen Testament haben wir über 5000 Handschriften. Und die ältesten, die gehen auf einige Jahre ans Original heran. Das ist der P52, der wurde erst in den 20er Jahren gefunden, in diesem Jahrhundert. Und der stammt etwa aus der Zeit von 115 nach Christus. Das Original von Johannes wurde verfasst um 98 nach Christus. Wir kommen also damit an einige Jahre an das Original heran. Das ist noch ein schönes Beispiel, der P47. Das müssen Sie auch auswendig kennen, diese beiden Handschriften aus diesen 5000. Der P47 ist nämlich ganz speziell. Er umfasst fast alle Paulusbriefe. Ein kleiner Teil ist verloren gegangen. Aber was noch übrig ist, umfasst fast alle Paulusbriefe. Ein Koreaner, Kim, namens Kim, hat vor ein paar Jahren diesen Text gründlich datiert, aufgrund des Schriftbildes. Und er datiert diese Handschrift auf 75 bis 100 nach Christus. So kommen wir also auf ein paar Jahre an die Originale der Paulusbriefe heran. Und diese so alten, ältesten Handschriften des Neuen Testaments, die haben nicht irgendwie einen neuen Text gebracht, sondern sie haben den bisherigen Text bestätigt. Also, wir haben das gleiche Neue Testament im 20. Jahrhundert wie die ersten Christen im 1. Jahrhundert. Auch diese neutestamentlichen Handschriften werden wissenschaftlich erforscht und untersucht. Hier ein Bild aus dem Institut für neutestamentliche Handschriftenforschung in Münster. Das ist der Universität angegliedert. Das sind praktisch alle über 5000 Handschriften in Mikrofilm verfügbar. Und aufgrund dieser Arbeiten werden dann solche moderne Textausgaben des Neuen Testaments gemacht, die dann auch Grundlage sind für die Bibelübersetzer heute. Also wir können wirklich sagen, der Bibeltext, das Bibelwort, ist auf ganz überwältigend genaue Weise überliefert worden. Und das bestätigt, was der Herr Jesus Christus gesagt hat in der Bergpredigt. Matthäus 5, 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Nun, unser Thema ist Bibelwort kontra Bibelcode. In unserer Zeit wurde die Bibel dann natürlich auch auf dem Computer erfasst. Sie sehen hier meinen Bildschirm mit dem hebräischen Text auf Computer erfasst. Nun, ich habe in der Einleitung etwas gelesen von diesem Mathematikprofessor Eli Rips, ein international bekannter Statistiker aus Israel. Der hat nun Folgendes gemacht. Er hat die Zwischenräume zwischen den Wörtern, Sie sehen ja, dass es da Abstände gibt, das sind die Wörter, auch wenn Sie es vielleicht nicht lesen können, sieht man, was ein Wort ist. Die Abstände, die hat er ausgeschaltet. Er hat also auf dem Computer einen riesigen Buchstabenbandwurm gemacht. Das ist natürlich ein bisschen gewagt, denn schon die alten Inschriften, die hatten schon Abstände zwischen den Wörtern. Zum Beispiel, ich verweise nur auf die Inschrift von König Hiskia. Da sieht man ganz klar Punkte, die die Wörter getrennt haben. Also die Propheten, Jesaja, Jeremia und so weiter, die haben ihren Grundtext nicht so geschrieben als Bandwurm, sondern die haben wirklich Trennung gemacht zwischen den Wörtern. Nun, hier sehen Sie den Bibelcode oder die Grundlage zum Bibelcode. Das ist gerade der Anfang der Bibel hier. Einfach keine Abstände mehr. Dieses Wort hier, das heißt Bereshit, im Anfang. Bara schuf Elohim, Gott und so weiter. Aber es ist ein bisschen schwieriger zum Lesen, weil man wissen muss, wo hören die Wörter auf und wo fangen die neuen an. Nun hat Eliyahu Rips sich überlegt, ich möchte mal schauen, ob wir mit Überspringen von Buchstaben neue Wörter bilden können. Also wenn man zum Beispiel immer springt und nur jeden zweiten Buchstaben liest, das ist B, das ist Aleph, das ist J, das ist wieder B und so weiter, kann man denn da plötzlich neue Wörter bilden? Und er wollte schauen, ob es statistisch irgendwie in der Bibel mehr sinnvolle Begriffe und Wörter gibt als in anderen nicht-biblischen Texten. Das war seine Grundausgangslage. Ja, das ist ein bisschen kleiner, jetzt kann man es nicht mehr lesen. Aber der Computer, dem kann man einfach eingeben, bitte zähle du immer jeden zweiten Buchstaben und suche ein bestimmtes Wort oder jeden dritten, jeden vierten, jeden fünften und so weiter. Man kann ihm eingeben oder mache Sprünge bis 5000. Und dann sucht er in alle Richtungen, bis er einen Begriff findet. Nun, das war so eine Forschungsarbeit. Eliyahu Rips hat darüber veröffentlicht in einer mathematischen, statistischen Zeitschrift von Bedeutung unter Spezialisten. Und da hat Drosnin Lunte gerochen. Da könnte man ein ganz spannendes Buch mit hohen Verkaufszahlen daraus machen. Und er hat sich das Programm auch verschafft und hat begonnen, so spektakuläre Beispiele zu schaffen, die er dann in seinem Buch eben präsentiert. Übrigens, hier haben Sie noch die Hiskia-Hinschrift aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Da hat man also auch schon Abstände zwischen den Wörtern. Ja, und nun wollen wir ein paar Beispiele machen. Also, wenn man irgendein Wort angibt, dann kann man das mit dem Computer so schön herausbringen lassen. Da haben wir zum Beispiel von unten nach oben das Wort Edison. Sie kennen Edison, den Erfinder der Glühbirne. Und die ist ja sehr wichtig, oder? Auch wenn wir jetzt heute abgelöscht haben hier. Aber ohne diese Glühbirne von Edison könnten wir den Vortrag gar nicht halten mit Dias. Also man hat eingegeben Edison und tatsächlich findet man in einem bestimmten Rhythmus der Buchstaben, findet man diesen Namen hier. Aber noch schöner, hier, dieses Wort da ergibt Chashman, das heißt Elektrizität. Und dieses Wort hier, allerdings in die andere Richtung gelesen, das heißt Menorah, Birne oder Lampe. Ja, das ist doch eindrücklich jetzt. Der Bibelcode offensichtlich hat schon etwas gewusst von Edison und seiner Erfindung von elektrischer Birne. Ein anderes Beispiel. Wenn wir schon bei technischen Errungenschaften sind, man gibt das Wort ein, suche bitte in irgendeinem Abstand das Wort Landung und Mond. Tatsächlich, da hat man's. Hier von unten nach oben gelesen ergibt das Neticha, Landung. Und dieses Wort so gelesen, Yareach, heißt Mond. Wow, schon der Bibelcode wusste etwas über die Mondlandung. Ja, wenn wir so spektakuläre technische Errungenschaften haben, dann suchen wir mal nach etwas anderem. Und hier haben wir es gefunden. Das heißt Neshek, Waffe. Und dieses Wort heißt Atomie, Atomwaffe. Das war auch schon in der Bibel gewissermaßen kodiert und so prophezeit. Na gut, vielleicht lachen Sie noch, aber jetzt wird es viel ernster. Und da lesen Sie das Wort Japan. Und hier nochmals in Kreuzesform, Japan. Oh, was hat Japan zu tun mit Atomwaffe? Ja, da finden Sie es. Shoah, Katastrophe, Atomit. Atomare Katastrophe. Und hier sogar noch das Datum, Hebräisch, das hebräische Datum, wann die erste Bombe abgeworfen wurde über Japan. Ha! Man ist beeindruckt, denn schließlich haben das ja große Mathematiker mit dem Computer so machen können. Nun, jeder, der gern ins Kino geht, möchte natürlich wissen, steht in der Bibel auch etwas über Titanic? Ja, natürlich. Natürlich. Da sehen Sie es. Dieses Wort hier von oben nach unten gelesen heißt Titanic. Und da, so wie im Kreuzworträtsel, da war sank. Die Titanic sank. Eben die schwamm dann plötzlich nicht mehr, die sank. Ja, hier zeige ich noch, wie man das Beispiel vorher mit der Atomwaffe, kann man natürlich auch schön farbig und dem Abwurf über Japan kann man hier sehr schön farbig zeigen mit dem Computer. Aber dann kann man es weniger gut lesen und darum habe ich manchmal das so ein bisschen weniger malerische gewählt, ja? Ja, hier haben wir nochmals ein vielleicht noch umwerfenderes Beispiel. Jetzt schön mit Farben, ja? Jetzt kann man es natürlich weniger gut lesen, aber ich von hier aus kann es lesen. Hier steht das Wort Saddam. Und wie ein Kreuzworträtsel, von hier oben nach unten, Hussein. Hebräisch sagen wir Hussein, ja? Saddam Hussein. Und dann steht hier, wenn man das so liest, in diesem Abstand, steht Ojev, Feind. Und das passt alles, oder? Und noch mehr, hier rot steht Milchama, Krieg. Ich habe nicht alles auf ein Bild gebracht. Ganz in der Nähe davon geht es noch weiter. Und da steht sogar noch das Datum 18. Januar in hebräischer Datumsangabe. Und das war ja genau der Moment, wann der Golfkrieg ausgebrochen ist. Ha. Also solche Details sagt der Bibelcode voraus. Und hier haben wir dieses Bild, wo man das gut sieht. Esch, Feuer, Begimmel am dritten Schwat, der hebräische Monat, Schwat, dritter Schwat, war in dem Jahr des Golfkrieges der 18. Januar. Feuer am 18. Januar. Also, wer kann da noch zweifeln, dass da wirklich ein großartiger Beweis für die Bibel da ist? Und jetzt suchen wir nach Lady Di. Ja, das findet man auch. Da steht es. Lady Di. Und hier steht La Carta d'Ami. Du hast mein Blut genommen. Und hier steht sogar noch Salam, Fotograf. Ja, also wenn das wäre doch auch noch für die Kriminalpolizei interessant, oder? Wer war schuldig? Ja, der Bibelcode enthüllt es. So, und wenn wir schon so bei diesen tragischen Geschichten sind von Ermordungen, jetzt suchen wir nach Yitzhak Rabin. Und da finden wir den Namen. Yitzhak Rabin. Und das steht so im Kreuz zu einem Text, der so wörtlich in der Bibel steht, im vierten Buch Mose. Mörder, welcher morden wird. So steht das im Bibeltext, die Buchstaben so nacheinander. Und dann im Kreuzworträtsel dazu findet man mit Überspringung den Namen Yitzhak Rabin. Also der Rabin-Mord war im Bibelcode vorausgesagt. So, jetzt sind Sie wahrscheinlich überzeugt, nehme ich an. Und für Christen könnte dann plötzlich das sehr überzeugend wirken. Wir suchen den Namen im Alten Testament Jesus, Yeshua und Mashiach, Messias. Also ist Jesus Christus der verheißene Erlöser, der Messias? Das wollen wir mit dem Bibelcode herausfinden. Und tatsächlich, da finden wir Yeshua. Also das Blaue, das sollte eben blau und rot zugleich sein, ja? Schön, im gleichen mäßigen Sprung gibt das Yeshua, Jesus. Und so hineingewoben ergibt sich hier das Wort Mashiach, Messias. Jesus ist der Messias. Jetzt haben wir den Beweis dafür, mit dem Bibelcode. Das hat natürlich viele Christen sehr interessiert. Und nun, ich habe in Israel ein Programm gekauft, The Bible Code Unlocked, der Bibelcode entschlüsselt. Und da wollte ich dann auf meinem Computer auch noch einige Beispiele suchen. Und das ist vielleicht ein bisschen egoistisch, ich habe mich mal interessiert für Roger Libby. Gibt es den auch im Alten Testament? Gut, ich meine, wenn es schon Lady Di gibt, könnte ja vielleicht sein, dass auch weniger bekannte Leute drin sind. Und tatsächlich, ich habe mich sogar viermal gefunden. Da haben Sie es, Roger Libby. Ja, und dann habe ich auch noch gefunden, Libby Aarau. Da wohne ich nämlich in Aarau. Und übrigens alles im ersten Buch Mose. Nicht so einfach über das ganze Alte Testament zerstreut. Ja gut, ich meine, das könnte ja auch eine Bestätigung sein. Man könnte es vielleicht auch mal versuchen mit Peter Günthert, aber das habe ich noch nicht gemacht. Ich meine, ich könnte ja auch ein Geschäft auftun, oder? Wer wissen will, wie viel mal er vorkommt, kann mir etwas bezahlen. Nein. Gut. Das geht dann schon in vielleicht einen unlauteren Wettbewerb hinein. Aber dann habe ich mir auch überlegt, ja, kommen vielleicht auch noch andere Personen vor, die man so kennt, zum Beispiel, die nicht unbedingt gelebt haben, Rotkäppli. Ich habe Rotkäppli gesucht und habe es 18 Mal gefunden. Hier, haben Sie das Original vor sich. Rot, Käppli. 18 Mal. Also, als ich das meinen Kindern gesagt habe, die haben, vor allem die Kleinen, die haben Rotkäppli sehr gern. Das ist ein spannendes Märchen, oder? Und dann erst noch eins, mal ohne Magie. Gut, aber die, das hat sich schon ein bisschen komisch angemutet. Was soll Rotkäppli und die Bibel? Also das können wir mal, das wird bei unseren Kindern ganz klar getrennt. Märchen und die Heilige Schrift, das gehört nicht so ganz zusammen, ja? 18 Mal. Das könnte vielleicht ein bisschen Zweifel wecken an der ganzen Sache. Ja, ich habe gesagt, Arau kommt vor in der Bibel. Und zwar ganz am Anfang schon von dem ersten Buch Mose. Aber ich habe jetzt mal eingegeben einen Satz, Arau gibt es nicht. Und ich habe ihn gefunden. Da steht's, ein Arau. Nun, ich habe das natürlich extra gemacht, nicht mit Zürich, weil ich in Arau wohne und ganz genau als Augenzeuge weiß, Arau gibt es. Ja gut, von Zürich weiß ich es auch, denn sonst hätte ich ja nicht hierher gefunden heute Abend. Aber es steht im Bibelcode, Arau gibt es nicht. Also jetzt beginne ich mal schon Zweifel zu bekommen an der Glaubwürdigkeit, an der Wahrhaftigkeit des Bibelcodes. Aber dann habe ich noch etwas viel Gravierendes eingegeben. Ich habe eingegeben, Gott existiert nicht. Und ich habe es so viele Male gefunden. Da ein Beispiel. Ein El. El ist Gott. Es gibt keinen Gott. Nun, wenn Sie im Bibelwort lesen, Psalm 14, dort heißt es, der Tor spricht in seinem Herzen. Gott existiert nicht. Oder es gibt keinen Gott. Der Tor. Der Bibelcode sagt so etwas. Also jetzt wird es einem schwül. Ja, und dann habe ich natürlich mal die Frage nach der Wahrhaftigkeit des Bibelcodes eingegeben und ich habe ihn gefragt, ob es Wahrheit gibt. Also ich habe den Ersatz eingegeben, es gibt keine Wahrheit. Und das habe ich gefunden. Hier. Ein Emet. Also jetzt glaube ich nicht mehr ganz, dass der Bibelcode die Wahrheit sagt. Das sagen die Lügner, es gibt keine Wahrheit, ja? Was soll denn das? Ja. Und dann habe ich nochmals etwas gefragt. Ich wollte nur wissen, gibt es auch einen Bibelcode? Aber zunächst habe ich mal nicht nach Bibelcode gefragt. Ich habe einfach mal gefragt, gibt es einen Code? Ich habe den Satz eingegeben, es gibt keinen Code. Und da haben Sie ihn. Ein Code. Es gibt keinen Code. Ja gut, vielleicht meint der Bibelcode, es gibt keinen Code außerhalb des Bibelcodes, ja? Ja gut, dann habe ich das noch ein bisschen präzisiert. Und so schön farbig gemacht. Und da steht rot, so schräg runter, ein Code, es gibt keinen Code. Und so hinauf, Bamikra in der Bibel. Ja, jetzt wissen, jetzt hat der Bibelcode uns die Antwort gegeben. Es gibt keinen Bibelcode. Also, mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass man im Hebräischen Wörter und sogar Sätze findet, ist so groß, dass man gewissermaßen eingeben kann, was einen Spaß macht. Also, Sie können dieses Programm kaufen als Spielprogramm, ja, wo man nicht Leute tötet und so, sondern wo höchstens etwas darüber steht. Aber es steht einfach alles, was man will. Und das muss ich jetzt erklären, hängt natürlich besonders auch mit der hebräischen Sprache zusammen. Man schreibt im Hebräischen nur die Konsonanten, also die Mitlaute. Die Vokale lässt man weg und darum kann man im Hebräischen sehr viel leichter Wörter finden, weil man nur die Konsonanten angeben kann und man kann die Vokale ganz verschieden lesen. Also wir nehmen jetzt Abschied vom Bibelcode. Aber wir können uns fragen, ist das die einzige Art, wie man einen Code in der Bibel finden kann? Nun, wir haben gesehen, wichtig ist das Bibelwort, denn das ist uns so genau überliefert worden. Wir wollen uns für das Bibelwort interessieren, aber vielleicht geben wir dem Code doch noch eine Chance. Obwohl wir haben jetzt beim Vortrag so viel Zeit gebraucht für den Bibelcode und wir hätten uns in dieser Zeit mit dem Bibelwort beschäftigen können. Gut, wir haben jetzt das auf uns genommen, aber gehen wir nach der Frage nach. Zunächst überhaupt, was sollen wir mit Computer und Bibel? Ich möchte zeigen, es gibt heute so viele gute Programme, die können uns einfach helfen, nicht einen Bibelcode zu suchen, sondern das Bibelwort zu verstehen. Sie sehen hier den hebräischen Text. Da können Sie in diesem Programm, das heißt Bible Works for Windows, da können Sie irgendein Wort anklicken mit der Maus und da haben Sie da unten schon das Wörterbuch offen und es wird Ihnen grammatikalisch analysiert, was das für ein Verb ist oder für ein Nomen oder was und was das alles bedeutet. Also man hat einen schnellen Zugriff zur Bibel und auf Wörterbücher. Das kann einen anregen zum Bibelstudium. Im Grundtext und auch in Übersetzungen. Denn dieses Programm hat Dutzende von Bibelübersetzungen in verschiedensten Sprachen. Da können Sie das miteinander vergleichen und können wirklich das Bibelwort studieren. Ja, bevor wir jetzt aber zum zweiten Bibelcode gehen, den von Panin, möchten wir eine ganz kurze Pause machen, damit vor lauter Bibelcode nicht Ihr Kopf raucht. Machen wir Licht und ich werde etwas ganz Kurzes spielen am Klavier. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen rechnen. Zweiter Bibelcode von Panin geht zurück auf das letzte Jahrhundert. Um 1890 hat dieser russische Literaturwissenschaftler diesen Code entdeckt und dann in den 30er Jahren hat Sabiers dieses Buch herausgegeben, Erstaunliche neue Entdeckungen. Wissenschaftliche Beweise für die göttliche Inspiration der Bibel. Aber er geht ganz anders vor als Eliyahu Risp und Michael Drosnin, denn damals gab es noch keinen Computer. Licht aus, bitte. Jetzt müssen wir Folgendes wissen. Im Hebräischen haben die Buchstaben gleichzeitig auch Zahlenbedeutung. Sie sehen das Alphabet hier zum Teil dargestellt. Hier beginnt es mit Aleph. Das ist der erste Konsonant im Hebräischen. Das ist nur der Knacklaut, wenn man einen Vokal beginnt auszusprechen, wie A, aber. Sie merken, es knackt vor dem A. Das ist dieser Buchstabe. Und der bedeutet Zahl 1. Bet, B, ist 2. Gimel, das ist das G, 3. Dalet, 4. Hey, 5. Und da geht es weiter bis zum 10. Buchstaben im Alphabet, Jud oder Jod, Zahlenwert 10. Und dann geht es in 20er Sprüngen, Kaf, also K, 20, Lamet, L, 30 und so weiter. Es geht bis 100. Hier haben wir den Buchstaben Kof, 100. Von da an geht es in 100er Sprüngen, Resch, 200, Shin, 300, Taf, der letzte Buchstabe, 400. Nun verstehen Sie, kann man ein Wort nehmen, den Zahlenwert jedes Buchstabens nachschlagen, oder man weiß es sofort auswendig, und dann kann man die Quersumme eines Wortes errechnen. So kann man also in jedem Bibelwort kann man auch eine Zahl, eine Quersumme sehen. Und von diesen Gegebenheiten ist Panin ausgegangen. Allerdings muss ich hier schon etwas erklären, etwas Wichtiges. Dass Buchstaben Zahlenbedeutungen haben, kann man nachweisen bis in die Zeit der Makkabäer, 2. Jahrhundert vor Christus. Aber in den früheren Zeiten, nämlich zur Zeit, als es noch Schriftpropheten gab, da haben wir keinen Hinweis, dass Buchstaben Zahlenbedeutung hatten. Aber wenn Sie Inschriften lesen aus der biblischen Zeit des Alten Testaments, dann finden Sie dort andere Zeichen für Zahlen in den Texten. Ich habe viele hebräische Inschriften gelesen und studiert und das findet man immer, diese Zahlen. Das sind so kleine Striche, aber nirgends werden die Buchstaben verwendet. Also wir können nachweislich nur in nachalttestamentlicher Zeit Buchstaben für Zahlen finden. Nun, man könnte sagen, ja, vielleicht hat man es bisher noch nicht gefunden. Aber mindestens sollte einen das ja schon zur Vorsicht mahnen. Nun, entsprechendes gilt für das griechische Alphabet, in dem ja das Neue Testament geschrieben ist. Alpha bedeutet gleichzeitig auch 1, Beta 2, Gamma 3, Delta 4, Epsilon 5 und so weiter. Man muss aber aufpassen, die Zahl 6 ist durch ein Zeichen, das aus dem altgriechischen Alphabet kommt. Das finden Sie normalerweise in griechischen Alphabeten nicht. Das ist dann außerhalb. Und das geht dann weiter bis Jota 10. Und dann geht es auch in Zehnersprüngen, Kappa 20, Lambda 30. Das geht so weiter bis 100. Da gibt es übrigens auch die Zahl 90, ist ein Zeichen, ein Buchstabe, der in späterer Zeit im Altgriechischen auch nicht mehr verwendet wurde. Und schließlich kommen wir zu den letzten Buchstaben, Phi 500, Chi 600, Psi 700, Omega 800. Nun, auf diese Weise können wir auch im Neuen Testament anstatt Wörter Zahlen, also Quersummen von Zahlen, erblicken. Nun nehmen wir den ersten Satz der Bibel. Jetzt können wir die Abstände eben lassen zwischen den Wörtern. Ist ja gerade wichtig zu wissen, was haben wir da für uns. Nun, Panin hat den ersten Satz der Bibel untersucht. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve et haaretz. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und er hat festgestellt, der Satz besteht genau aus wie vielen Wörtern? 7 Wörter. Und die Zahl 7 ist doch in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. Gut, er hat weitergesucht und dann hat er gemerkt, zum Beispiel die wichtigen Wörter Gott, Elohim, Himmel, Hashamayim und Haaretz ergeben zusammen 777. Wow, kann man auch schön durch 7 teilen, oder? Dann hat er gemerkt, oder zählen wir nur mal die Buchstaben aus. Der ganze Vers besteht aus, haben Sie schon gezählt? 28 Buchstaben. Das hier, das ist das Zeichen für das Versende, das ist kein Buchstabe. Und diese kleinen Punkte und Striche, das sind nur die Angaben für die Vokale. Also wer nicht weiß, wie man die Konsonanten ausspricht, der hat hier die Angaben darüber. 7 Wörter und 4 mal 7 Buchstaben. Ha. Und so hat er weitergesucht. Er hat dann auch gemerkt, zum Beispiel der erste Buchstabe, die 2 mittleren und der letzte ergeben auch eine Zahl, die durch 7 teilbar ist. Und so hat er also solche 7er-Gruppen gesammelt. Und dann ist er weitergegangen zum nächsten Vers. Und so weiter. Allerdings beim nächsten Vers ist es dann nicht mehr so, dass der erste, die 2 mittleren und der letzte eine Zahl durch 7 ergibt. Aber er sucht einfach, wo könnte man wieder eine 7er-Gruppe finden. Und Sabiers hat das in diesem Buch, erstaunlich neue Entdeckungen, hat er das aufgeführt und so gezeigt, wie eindrücklich das ist wirklich der Beweis des 20. Jahrhunderts für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Nun, auch hier muss man jeden, der immer noch daran glaubt, enttäuschen. Professor Heinrich von Siebenthal, das ist ein Spezialist für semitische Sprachen, er hat in Fundamentum 1980 und 81 in dieser Zeitschrift 2 Artikel verfasst dazu und hat dann gezeigt, dass er die genau gleichen Beispiele machen kann mit außerbiblischen Texten. Er hat zum Beispiel eine Inschrift genommen von dem Moabiterkönig Mesha aus der Zeit der Könige im Alten Testament und er hat einen Satz genommen aus dem Limmataler, was hätte ich gesagt, Blick, aber nein, aus dem Limmataler und er hat ein althebräisches Gebet, außerbiblisches Gebet genommen und so weiter. Er hat überall genau das Gleiche gefunden. Und das Gute ist dies, sein Bruder ist Mathematiker. Sie haben dann die Arbeit miteinander geschrieben und sein Bruder, der Mathematiker, hat dann die Formeln geliefert und gezeigt, wie die Wahrscheinlichkeit genau dem entspricht, was Panin gefunden hat. Ist überhaupt nichts Umwerfendes. Und eben, in jedem Satz ändert man wieder das Prinzip. Man sucht ja einfach immer nur das, was passt. Wenn man einen Vers hat, der nicht 7 Wörter hat, dann sucht man eben etwas ganz anderes, das wieder durch 7 teilbar ist. Also damit können wir auch nicht viel anfangen. Dann sehen Sie, das ist der zweite Satz aus der Bibel. Veharetz haita tohu vavohu vechoshech al penei tehom veruach Elohim erachefet al penei hamayim. Sie sehen, das ist nun nicht mehr 7 Wörter, allerdings 14, das wäre 2 mal 7. Ja, schon interessant, aber dann gehen Sie weiter zum nächsten Vers. Da merken Sie plötzlich, oh, da ist die Situation auch wieder ganz anders. Es ist keine Methodik, die durchgezogen wird. Und darum, gefühlsmäßig kann das jemand beeindrucken, aber wenn man dann wirklich mathematisch dem nachgeht, ist das überhaupt nichts Beeindruckendes. Nun, muss man natürlich nicht sagen, also das mit den Zahlenwerten, das hat prinzipiell keine Bedeutung. Denn wer kennt nicht den Vers aus der Offenbarung? 13, Vers 18. Da beschreibt doch Johannes das römische Reich, das in der Endzeit, in der Bibel ist die Endzeit die Zeit, wo das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter zurückgeht, in der Endzeit soll das römische Reich wieder erstehen. Und das spricht uns vielleicht an. Denn die Bauer des neuen Europas oder die Europavisionäre heute, die haben genau diese Vision, diese Sicht. Zum Beispiel unser ehemaliger Staatssekretär Blankart hat gesagt, er ist Europa-Befürworter, ein heilig-römisches Reich europäische Nation soll gezimmert werden. Nun, die Offenbarung zeigt, das wird kommen, das römische Reich wird wieder erstehen, ganz entsprechend, wie der Europavorreiter Luss es schon früher gesagt hatte. Er hat gesagt, Europa, die europäische Einheit, die müssen wir nicht schaffen, sondern wiederherstellen. Nun, Offenbarung 13 spricht, dann wird aber über dieses neue Römische Reich, ein Diktator kommen von abscheulichster Art und Weise. Ein Diktator, der schlimmer sein wird als Hitler. Und dann heißt es hier, Offenbarung 13, Vers 18, wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres. Dieser Diktator wird das Tier genannt. Denn es ist eines Menschen Zahl. Und seine Zahl ist 666. Ja, da haben wir einen Code in der Bibel. Also der Name dieses kommenden Herrschers über das neue römische Reich wird einen Zahlenwert haben von 666. Wenn er dann kommt, kann man ihn anhand dieser Quersumme erkennen. Oder es ist ein Erkennungszeichen unter vielen anderen. Nun, da haben wir also doch etwas mit Zahlenwert in der Bibel. Und das spricht uns an, gerade im Blick auf das neue Europa, das nun am Erstehen ist vor unseren Augen. Wie ein betäubter, schlaftrunkener Riese, die Augen reibend, steht Europa auf als Supermarkt und Supermacht. Dieser Code wird sehr wichtig sein, denn Offenbarung 13 erklärt, in dieser Zeit, wenn dieser Diktator kommt, von dem dieser Mann nur eine Vorschattierung war, den Sie hier sehen, Hitler. Wenn dieser Mann kommt, wird das ganze Verkaufssystem geändert werden. Man muss nämlich auf die rechte Hand diese Zahl oder diesen Namen dieses Diktators annehmen und nur so kann man kaufen oder verkaufen. Mit einem Code, auf der Hand, nicht auf dem Kärtchen. Das Kärtchen kann man ja verlieren und es kann gestohlen werden, vielleicht ist Ihnen das auch schon geschehen. Aber auf der Hand, das muss dann schon sehr brutal vorgehen. Da soll so ein Code erstehen. Und ohne diesen Code kann man nicht mehr kaufen oder verkaufen. Es gibt keinen Bargeldfluss mehr. Nun, wer diesen Code allerdings akzeptieren wird, der wird damit eben auch bereit sein, diesen Führer abgöttisch zu verehren. Jetzt lesen Sie einen Vers weiter in Ihrer Bibel. Dann kommen wir zu Offenbarung 14,1. Und dort steht ein Gegensatz. Und ich sah Und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Das Lamm in der Offenbarung kommt 28 Mal vor und bezeichnet immer Jesus Christus, das Opfer. Und ich habe das jetzt nicht wegen dem Bibelcode gesagt, weil 28 4 mal 7 ist. Ja, ich habe schon gehört, da haben einige gerechnet. Einfach mit zur statistischen Information, wie wichtig dieses Wort ist. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und mit ihm 144.000, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Da haben wir einen Gegensatz. Das sind Leute, die haben nicht den Namen des Tieres an der rechten Hand oder auf der Stirn, sondern die haben den Namen des Lammes an der Stirn. Was ist der Name des Lammes? Jesus. Hier haben wir Jesus, griechisch, und hier aufgeschlüsselt nach den Zahlenwert der einzelnen Buchstaben. 10 plus 8 plus 200 plus 70 plus 400 plus 200 gibt 888. Nun, das ist doch schon verblüffend. Im Vers davor haben wir diese Zahl 666 für diesen abgöttischen Menschen und dann 888 für den Sohn Gottes. Nun, es gibt eine Zahlensymbolik in der Bibel. Die Zahl 7 ist natürlich die Zahl der Vollkommenheit. Darum haben wir diese 7 Schöpfungstage in 1. Mose 1. Und das geht wie ein roter Faden hindurch durch die ganze Bibel, die Zahl 7. Und 8 steht über 7, über der Vollkommenheit, 6 darunter. Also das kontrastiert diesen abgöttischen Menschen, der eben die göttlichen Maßstäbe nicht erfüllt, und Jesus Christus, der über den Maßstäben Gottes gewissermaßen steht für die Menschen. 888. Nun, aber das sind eben Ausnahmen, dass diese Zahlenwerte eine Bedeutung haben können. Das ist nun nicht die Regel und die Bibel sagt das nirgends. Die Bibel erzählt nichts von einem Code wie der Bibelcode von Drosnin und sie erzählt auch nichts von einem Bibelcode wie Panin. Sondern in einem eingeschränkten Sinn können einzelne Wörter so Bedeutung haben. Also es lohnt sich, den Bibeltext zu studieren. Hier sehen Sie ein Bibelprogramm mit Hebräisch und Deutsch. Aber Sie könnten auch Französisch und Englisch und alles Mögliche eingeben und so sich fragen, was sagt der Bibeltext, ohne nach einem Code dahinter zu studieren und zu suchen. Aber wenn wir jetzt nicht den Bibelcode suchen, dann können wir doch wenigstens mal uns fragen, gibt es einen Code in der Natur? Je nach der Bibel Gottes Schöpfungswerk ist. Nun, seit dem 20. Jahrhundert kennt man den genetischen Code. In einer Schrift mit Molekülen, mit Atomen geschrieben. Wir wollen dem kurz nachgehen. Sie wissen ja, dass alles Leben, Tiere, Pflanzen, Menschen bestehen aus Zellen. Die Zellen sind gewissermaßen wie die Bausteine eines Hauses. So sind wir aufgebaut aus Zellen. Hier sehen Sie eine einzelne Zelle und in der Zelle gibt es hier einen Kern, den Zellkern. Der Zellkern enthält diesen genetischen Code. Das ist gewissermaßen wie die Zentrale einer Fabrik, wo alle Pläne, alle Informationen gespeichert ist. Und das Übrige der Zelle, das ist wie die Fabrik, wo diese Pläne in Tat umgesetzt werden. Also wir sind alles wandelnde Fabriken. Und tragen wirklich einen Code in uns herum. Dieser Code ist geschrieben mit Molekülen. Und zwar gibt es 4 verschiedene Buchstaben, Moleküle, die wir als Buchstaben bezeichnen. Und zwar sind die immer in Dreiergruppen angeordnet, so wie Sie das hier sehen. Und zwar immer doppelt. Also in normalen Zellen sind immer doppelt, mit der doppelten Information so geführt, wie Sie das hier sehen. Man hat übrigens herausgefunden, man könnte ja auch einen Code haben mit nur 2 Zeichen, wie beim Morsen. Punkt und Strich. Aber man hat herausgefunden, 4 ist das Ideale, um auf möglichst wenig Raum möglichst viel Information mitzuteilen. ist also das Optimum, das gewählt ist hier. Und in jeder einzelnen Zelle, im Zellkern drin, den ihr von Auge ja gar nicht sehen könnten, ist eine Bibliothek von über 2000 Büchern, dicke Bücher mit der Information, wenn wir für jeden Buchstaben ein Zeichen setzen. Wir sind wandelnde Universitätsbibliotheken. Und in jedem Zellkern steht, wie man sie bauen muss, und in einem Krokodil steht, wie man ein Krokodil bauen muss, und eine Erbse, wie man eine Erbse bauen muss. So, aber so verkleinert, diese über 2000 dicken Bücher sind da mikroskopisch in den Zellen aufgeführt. Nun, wir fragen, woher kommt dieser Code? Kann der zufällig entstanden sein, wie viele Zeitgenossen glauben, oder ist das Planung? Da haben wir nun wirklich einen Code. Und wenn nur ein bisschen etwas an diesem Code nicht stimmt, dann haben wir schwere Folgen davon. Das wissen wir. Nun, schauen Sie hier einen Satz mit Scrabble. Liebe Mutter, komm heim. Kann ein solcher Satz einfach durch blindes Zusammenfügen entstehen? Wir haben jetzt hier unten viele Buchstaben. Das ist die Frage. Nun, Sie können das zu Hause ein bisschen ausprobieren und Sie sehen, wie erfolgreich Sie sein werden. Zum Beispiel kommt dann das raus. Eyoknhei, Pebwa, Hue. Nun, ich verstehe das nicht und das wird auch niemand anders das verstehen. Es sagt einfach nichts. Also Zufall bringt nicht Information. Aber jedes Kind weiß vom Scrabble-Spielen hier, wenn man sich überlegt und Wörter mit Intelligenz herstellt, dann entsteht Information, wird dieser Materie, der Scrabble-Steine, aufgedrängt. Also wir wissen aus einem ganz kleinen Bereich, es braucht Intelligenz, damit Information entsteht. Und das führt uns eben zu diesem Schöpfergott, den wir im Bibelwort finden. Wir haben gewissermaßen den Codestempel uns aufgedrückt, dass wir Gottes Schöpfungswerk sind. Nicht ein Produkt des Zufalls, sondern Gottes Gedanke. Und zwar ein genialer noch dazu. Die Bibel behauptet von sich selber, Gottes Wort zu sein. In 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Schrift ist ein Ausdruck für die Bibel. Und das Wort eingegeben heißt auf Griechisch Theopneustos, von Gott gehaucht. Nicht wahr, wenn wir sprechen, dann müssen wir Luft haben. Und wenn man keine Luft mehr hat, kann man nicht mehr sprechen. Also die Bibel, das geschriebene Wort, ist gewissermaßen Gottes direkte Rede an uns Menschen. Das sagt die Bibel. Aber wir können das nicht mit dem Bibelcode beweisen. Aber wie können wir denn das zeigen? Zum Beispiel mit der erfüllten Prophetie des Bibelwortes. Denn die Prophetie ist gewissermaßen Gottes Siegel auf die Bibel. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele dazu. Der Prophet Jesaja hat das Kommen des Erlösers angekündigt. Jesaja 8, Vers 14. Und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns den beiden Häusern Israels. Zur Schlinge und zum Fallstrick den Bewohnern von Jerusalem. Jesaja sagte, obwohl das jüdische Volk so heiß wartet auf den kommenden Erlöser, wenn er kommen wird, werden sie sich an ihm stoßen und ihn ablehnen. Jesaja fährt weiter. Nun, bevor wir weiterfahren, ein Bild von Golgatha. Jesus Christus hat in seinem Leben über 300 Prophezeiungen auf den Messias hin erfüllt. Und trotzdem ist er auf dem Felsen Golgatha vor den Toren Jerusalems durch Kreuzigung ermordet worden, vor fast 2000 Jahren. Und dann sagt Jesaja im nächsten Vers, dass viele zerschmettert werden und in die Gefangenschaft kommen werden, als Folge davon. Und effektiv, im Jahr 70 sind die Römer gekommen, sie haben Jerusalem zerstört, zu einem Blutbad gemacht Und mehr als 1 Million Juden sind in Jerusalem umgekommen. In der Folge der Kreuzigung des Messias. Mose hat schon um 1500 vor Christus vorausgesagt, was dann geschehen würde. 5. Mose 28, 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und tatsächlich, in der Folge des Jahres 70, in einem jahrhundertedauernden Prozess, wurde das jüdische Volk in alle 5 Kontinente zerstreut. Wir lesen weiter dort in 5. Mose 28. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden, und der Herr wird dir da selbst ein zitterndes Herz geben, erlöschen der Augen und verschmachten der Seele. Durch alle Jahrhunderte hindurch wurde das jüdische Volk dauernd verfolgt. Dauernd mussten sie fliehen, von einem Ort zum anderen. Überall unerwünscht, und das bis ins 20. Jahrhundert. So hat sich das Bibelwort dramatisch erfüllt. Ich zeige einfach als Illustration einige schreckliche Bilder aus dem 20. Jahrhundert. Aber diese Verfolgung ist geschehen durch alle Jahrhunderte hindurch. Aber wir lesen weiter in 5. Mose, das Bibelwort. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, und du wirst dich fürchten, Nacht und Tag, und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Abtransport in die Konzentrationslager, Verfrachtung in Viehwagen, Ankunft in einem Konzentrationslager, Aussortierung, wie man das genannt hat, Arbeit im Konzentrationslager, Exekution. Man kann diese Bilder nicht groß beschreiben, darum fasse ich mich so kurz. Gaskammern. 6,5 Millionen Juden wurden vernichtet in der Zeit des Dritten Reiches. Hier die Verbrennungsöfen. Aber von 70 nach Christus bis heute ist die Bilanz 13 Millionen Tote. Nun, der Prophet Amos hat im 8. Jahrhundert vor Christus vorausgesagt, in den letzten 2 Versen seines Buches, was Gott gesagt hat: Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen, und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen, und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Es sollte eine Wende kommen für das jüdische Schicksal. Und tatsächlich, nach der Judenvernichtung durch das Dritte Reich, die Alliierten kamen, die Konzentrationslager wurden geöffnet, die Überlebenden kamen gewissermaßen aus dem Grab zum Leben. Und als direkte Folge davon entstand dann der Staat Israel. Noch ein Bibelwort, Hesekiel 36, 24 und 28, 6. Jahrhundert vor Christus. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ihr werdet in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Und in unserem Jahrhundert haben wir gesehen, wie Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus über 140 Ländern zurückgekehrt sind ins Land der Väter. Wir sind Augenzeugen, wie sich das Bibelwort erfüllt hat. 1948, Gründung des Staates Israel. Nach fast 2000 Jahren der Zerstreuung, der Verfolgung und von Blut und Tränen. Das hier ist Theodor Herzl. Wir sind sehr stolz auf ihn. 1897 hat er in Basel gesagt, ich habe hier in Basel den Judenstaat gegründet. Und er wird entstehen in 5 Jahren und wenn nicht so, dann in 50 Jahren. Und so ist er in etwa gekommen. Theodor Herzl hat damals sich eingesetzt, weil Palästina war ein islamisches Land im großen Reich der Türken, im Osmanischen Reich. Er hat sich dafür eingesetzt, Juden sollen verwüstetes Land kaufen und das bearbeiten und fruchtbar machen. Das war die erste Phase der Wende des jüdischen Schicksals. Es war ein völlig heruntergekommenes Land. Besonders im 19. Jahrhundert, da war der Höhepunkt. Ein Land unansehnlich, spärlich bewohnt, nichts Liebliches für das Auge, so hat es Mark Twain im letzten Jahrhundert beschrieben. Ein Land gebrochen, ohne Hoffnung. Und dann kamen die ersten Einwanderer ab 1882. Und sie begannen, Land zu kaufen. Und jetzt lesen wir, was Jeremia um 600 vor Christus dazu geschrieben hat. 32:42. Denn so spricht der Herr, gleich wie ich über dieses Volk all dieses große Unglück gebracht habe, also will ich über sie all das Gute bringen, das ich über sie rede. Sie sehen, das ist Klartext, das ist kein Code. Und es sollen Felder gekauft werden in diesem Lande, von welchem ihr saget, es ist öde, ohne Menschen und ohne Vieh, es ist in die Hand der Chaldäer gegeben. Man wird Felder um Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und sie versiegeln und Zeugen nehmen im Lande Benjamin und in den Umgebungen von Jerusalem und in den Städten Judas, sowohl in den Städten des Gebirges als auch in den Städten der Schefela, das ist das Flachland gegen den Gazastreifen hin, und in den Städten des Negevs. Denn ich werde ihr Schicksal wenden, spricht der Herr. Und nach 2500 Jahren hat sich dieses Wort erfüllt. Ganz dramatisch. Und das führt uns wirklich zu dem Schluss. Jesaja sagt in Jesaja 40, um 700 vor Christus, das Gras verdorrt, die Blume welkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und ich denke, wir können deutlich sagen, wenn wir das Bibelwort studieren, da haben wir genügend Beweise, dass dieses Wort Gottes Wort ist. Denn es gibt kein Buch in der ganzen Weltgeschichte, in der ganzen Weltliteratur, das solche Prophetie und so viele und über so große Zeiträume hinweg so perfekt aufweisen könnte. Das ist wirklich Beweis für die Inspiration der Bibel. Im Propheten Hesekiel finden Sie 77 Mal, ach, Entschuldigung, ich habe das mit dem Computer so herausgezählt, das ist nämlich ein Refrain in Variationen, 77 Mal im Ganzen. Es wird etwas vorausgesagt, es geht dann in Erfüllung und der Prophet sagt, Gott sagt durch den Propheten, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Also das erfüllte Wort der Bibel hilft uns zu erkennen, dass der Autor hinter den Bibelschreibern Gott selbst ist. Und wo wir die Bibel nachkontrollieren können, wir können nicht alles kontrollieren, aber da, wo wir es können, sehen wir, der da spricht, ist glaubwürdig. Er sagt die Wahrheit, nicht so wie der Bibelcode. Der lügt. Gott sagt die Wahrheit in seinem Wort. Und das kann wirklich Vertrauen wecken, auch in die Aussagen der Bibel, die wir gar nicht kontrollieren können, weil wir so beschränkt sind. Und so will die Bibel unser Vertrauen wecken zu dem Gott, der in diesem Wort, durch dieses Wort spricht. Es ist also wichtig, es ist nicht einfach eine intellektuelle Sache, sondern das Bibelwort will unser Vertrauen zu dem Gott, der hier spricht, wecken. Und dieses Bibelwort zeigt uns alles das, was wir über Gott wissen müssen. Und es zeigt uns auch, wie dieser Bruch, der zwischen uns und Gott besteht, wie er überbrückt werden kann. Die Bibel zeigt, dass die Sünde in unserem Leben, unsere konkrete Schuld, die jeder von uns hat, wie eine Mauer ist zwischen uns und Gott. Jesaja 59, 1 bis 2. Eure Sünden haben eine Trennung gemacht. Aber die Bibel sagt, der Messias, der Erlöser, der Herr Jesus Christus, ist in diese Welt gekommen, um als Opfer stellvertretend das Gericht zu erdulden, das jeder von uns verdient hat. Der Gerechte ist gestorben für uns die Ungerechten. Das ist der Grund für den Tod des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha. Und die Bibel erklärt uns, wenn wir nun unsere persönliche Schuld ganz ehrlich vor Gott aufdecken und wirklich bereuen und Jesus Christus bitten, ganz bewusst uns von dieser Schuld zu reinigen, indem wir ihm danken, dass er ganz persönlich für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist, für meine persönliche Schuld, dann erfahren sie das, dass Gott ihnen wirklich die Schuld vergibt. Denn das Bibelwort sagt es uns. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das Bibelwort ist eine befreiende, frohmachende Botschaft. Und wir müssen nicht ins Dunkle springen, ja, einfach vielleicht mal beginnen zu glauben. Nein, sondern wir haben Gründe. Wir haben wirklich handfeste Gründe, warum wir diesem Gott vertrauen. Und nicht so, dass wir alles wissen und dass wir alles verstehen in der Bibel. Überhaupt nicht. Aber für mich ist es so gewesen, diese erfüllte Prophetie hat mein Vertrauen wirklich festgemacht in meinem Herzen. Das Vertrauen zu Gottes Wort. Ich weiß noch, mit 14 Jahren habe ich ein Buch gelesen von einem amerikanischen Juden, John Meldau, der Messias in beiden Testamenten. Das Buch hat mich so geprägt für mein ganzes Leben. Ich habe gesehen, wie der Herr Jesus Christus wirklich im Alten Testament vorausgesagt war und wie er gekommen ist und diese Prophezeiungen alle erfüllt hat. Und die Bibel hat nie eine Falschprophezeiung gemacht. Ganz wichtig, als Gegensatz zu Wahrsagerei. Nie Falschprophezeiung, immer richtig. Und das über Jahrtausende, Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Das hat mich so überwältigt. Und John Meldau schreibt dann in diesem Buch, es gibt über 300 Prophezeiungen auf den Messias. Aber er hat sie nicht alle ausgeführt. Und dann, mit etwa 15, 16, habe ich dann gedacht, dann möchte ich mal die alle finden und habe eine Liste erstellt, von Hand. Damals hatte ich noch keinen Computer. Aber eben, man braucht das gar nicht dazu, um die Bibel zu studieren. Und ich habe begonnen, erstens, habe vorne in 1. Mose begonnen zu lesen, in Kapitel 3 habe ich die erste gefunden, zweitens, drittens, viertens und so weiter. Und es war spannend, das Alte Testament so durchzulesen. Und schließlich bin ich angekommen, 299, 300, 301, 302. Und das hat mich wirklich überwältigt. Und das hat mir ein so tiefes Vertrauen geweckt in die Glaubwürdigkeit der Bibel. Natürlich, das war dann auch die Zeit des Gymnasiums und da ist man konfrontiert mit solchen, die sagen, die Bibel ist überholt und sie ist unwissenschaftlich und man kann das heute nicht mehr glauben. Aber das hat mich immer sehr gefreut, wenn das gesagt wurde. Denn dann konnte ich die Argumente bringen, warum ich so Vertrauen habe in das Bibelwort. Und das hat jedes Mal gegriffen. Das konnte nicht widerlegt werden. Auch Lehrer konnten es nicht widerlegen. Ein Kind ist vor einiger Zeit von einem Bekannten von mir nach Hause gekommen und hat dann gesagt am Mittagstisch, du Papa, ich habe einen neuen Lieblingsvers. Ja? Psalm 119, Vers 99. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer. Ja, und dann wurde noch untersucht, was steht dann im nächsten Vers. Und das war auch noch so toll. Ich bin verständiger als die Alten. Aber wir müssen den Vers genau lesen. Und dann sieht man, ich bin verständiger als meine Lehrer, eben sagt der Psalmist, weil ich auf dein Wort achte. Weil ich mich nach deinem Wort ausrichte. Und so habe ich das erlebt als Schüler, wenn man sich einfach so vertrauensvoll auf die Bibel abstützt, oh, wir haben Argumente, da können auch bibelkritische Lehrer können dann nicht mehr antworten. Und so möchte ich wirklich Mut machen, das Bibelwort zu lesen und wirklich diese Einladung Gottes, um Frieden mit Gott zu finden, durch den Herrn Jesus Christus wahrzunehmen heute Abend. Ich möchte ganz kurz noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir möchten dich preisen für das Bibelwort. Es ist ein so wunderbares Buch, das du uns Menschen geschenkt hast. Und wir möchten dich preisen, dass die Bibel über diese Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg so getreu überliefert worden ist. Dass wir heute im 20. Jahrhundert, an der Schwelle zum dritten Jahrtausend sogar, dürfen wir dieses Bibelwort in unseren Händen haben. Und danke, dass du uns gezeigt hast, dass wir nicht einen Sprung ins Dunkle tun müssen, sondern wir können zu dir, dem Ewigen, wirklich Vertrauen fassen und wissen, warum wir glauben. Danke, Herr Jesus, dass du dieses Erlösungswerk auf Golgatha geschaffen hast, um diese Kluft, die uns jeden von uns getrennt hat von dem heiligen Gott, zu überbrücken. Herr Jesus, dir gehört alle Ehre und aller Dank. Amen. Es ist bekannt, dass morgen zu dieser Serie noch ein zweiter Vortrag stattfindet, auch mit Dias übrigens, auf der Suche nach dem Stern von Bethlehem. Jetzt geht es auf Weihnachten zu und das interessiert hoffentlich einige. Also auf Wiedersehen, der Herr mit Ihnen und hoffentlich bis morgen Abend. Und wer Fragen hat, ich stehe noch zur Verfügung. Und besonders auch für solche, die vielleicht ganz konkret wissen möchten, wie kann ich mit diesem Gott, der sich durch sein Bibelwort geoffenbart hat, eine ganz persönliche Beziehung bekommen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.